Hallo, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geburt anders denken. Ich habe heute ein Interview mit Katja für dich. Katja ist Hebamme und ich möchte gar nicht so viel über sie erzählen, denn sie stellt sich selber gleich im Interview noch vor. Und Katja und ich kennen uns von früher aus meinen Ausbildungszeiten. Sie war eine meiner Hebammenlehrerinnen und ich hatte vor kurzem das Vergnügen, mit ihr ja zu sprechen. Und es ist ein wunderschönes Gespräch geworden über, ja, was Hebamme sein für sie bedeutet, was Geburt für sie bedeutet, wie die Geburt ihrer eigenen Kinder auch ja ihr Hebammensein beeinflusst haben, aber auch vor welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen sie als Hebamme in ihrem Beruf, ja, vor welchen Herausforderungen sie da gerade eben steht, beziehungsweise ja, welche Gedanken und Schwierigkeiten sie als Hebamme so beschäftigen. Und ich konnte mich da absolut drin wiederfinden. Ja, ich freue mich jetzt sehr, dieses Interview mit dir zu teilen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Zu Katja habe ich dir alles in den Shownotes verlinkt. Viel Freude beim Hören. Liebe Katja, herzlich willkommen im Natürlich-Frau-Sein-Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass es endlich geklappt hat mit uns. Für alle die, die uns hier gerade zuhören und dich nicht kennen, möchtest du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du machst?
Sehr gern. Die Frage ist, wie viel Zeit habe ich dafür?
Genug.
Okay, wunderbar. Ich bin Katja Ginata Wittig-Schwind, bin Hebamme, bin spirituelle Geburtsbegleiterin, vierfache Mutter und ja, als diese heute in deinem wunderschönen Podcast.
Ich stelle am Anfang von meinem Podcast immer die Bedeutungsfragen. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern einfach nur, was die Dinge eben für dich bedeuten. Und die erste Frage ist, was bedeutet für dich Frau sein?
Etwas ganz Wunderbares. Also ich bin sehr gerne Frau mit allem, was dazugehört. Und dazu gehören ja ganz viele Aufs und auch ganz viele Abs. Also das Zyklische bedeutet für mich natürlich auch das Frausein und damit aber tatsächlich das Potenzial des Wandels. Das finde ich so spannend am Frausein, ne, dass wir tatsächlich durch das Zyklische natürlich mit allem, was zyklisch ist auf dieser Welt, auch verbunden sind und dadurch einfach die Möglichkeit haben, uns immer wieder neu zu entdecken, also uns zu verwandeln. Ich glaube, das ist tatsächlich ein fraugegebenes Potenzial. Den Männern natürlich irgendwie auch, aber es ist in die Frau mehr eingebettet.
Ich sehe, was du meinst. Sehr spannend. Was bedeutet für dich Mama sein?
Das größte Geschenk überhaupt in meinem Leben. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch viermal geworden.
Und was bedeutet für dich Geburt? Vielleicht spielt es da auch mit rein.
Das spielt da natürlich mit rein. Geburt ist ja der krasseste, der intensivste Prozess der Verwandlung. Die Geburt schickt uns ja durch ganz viele Stadien des Seins. Ne? Also dieses Unsichersein, vielleicht sogar Angst haben, Mut fassen, losgehen, obwohl man denkt, oh Gott, wenn ich es weglassen könnte, würde ich es auch weglassen. Erfahren, dass man nicht zwingend allein damit ist, sondern dass man Unterstützung hat, mit dieser Unterstützung weiterkommen, neuen Mut fassen und denken, okay, wenn das so ist, dann schaffe ich das. Dann wieder an einen Punkt kommen, wo man merkt, oh, okay, vielleicht schaffe ich es doch nicht, weil jetzt ist es doch ganz schön krass. Und dann wieder mit Hilfe und Unterstützung weiterkommen, also Grenzen sprengen auch. Geburt ist für mich wirklich eigene Grenzen kennenlernen und über diese hinauswachsen. Also meine Geburten, die ich selber erlebt habe, waren jedes Mal ein ganz extremer Entwicklungsschub in mein eigenes Potenzial.
Das sehe ich auch bei ganz vielen Frauen. Also je nachdem, wie die Geburt erlebt wurde, aber ich kann es bei ganz vielen Frauen beobachten, dass nach der Geburt so eine extreme Verwandlung stattfindet.
Durch die Geburt, ja. Ja, egal wie sie verlaufen ist. Natürlich flasht eine Geburt auf die eine und auf die andere Weise, aber so oder so ist es einfach ein extremes Erlebnis. Ich hatte neulich einen sehr guten Vortrag von einem Extremsportler besuchen und hören und auch mich danach noch persönlich mit ihm unterhalten. Und musste bei den Dingen, die er so erzählt hat, warum er diesen Extremsport wählt, und er wählt ihn ja auch immer noch mal extremer, als er schon ist. Warum wandert man zum Beispiel zum Südpol innerhalb von 10 Tagen? Ja, oder warum läuft man eine Strecke, ich sag mal einmal quer durch Deutschland, die man durchaus laufen kann, aber er läuft sie eben ohne irgendetwas dabei zu haben. Also kein Zelt, keine Nahrung, kein Geld, kein gar nichts. Er muss mit dem auskommen, was ihm auf dem Weg begegnet. Und das sind Herausforderungen, selbstgewählte Herausforderungen in seinem Fall, die ihn natürlich an Grenzen bringen, definitiv. Und dann muss er in sein Potenzial kommen. Also diese Grenze, diese vermeintliche, sprengen, drüber hinauswachsen und sich selbst beweisen, hey, es geht eben doch. Es geht auch weiter, darüber hinaus weiter. Und diese Erfahrung, das können wir Frauen eben mit der Geburt haben. Also wir müssen nicht zum Südpol wandern, wir können Kinder kriegen. Eine Geburt ist was Extremes, so und so. Und wie wir damit umgehen, was wir daraus machen, das ist, glaube ich, das Individuelle dabei und macht dann die eigene Geschichte und die eigene Erfahrung und natürlich auch das, was wir daraus mitnehmen, also das eigene Wachstum, das eigene Geschenk.
Was bedeutet für dich Hebamme sein?
Im Moment ein eher schwieriges Thema, getragen von Beobachtungen, die mir tatsächlich nicht gefallen. Also der Beruf hat sich einfach in eine Richtung entwickelt, wo viel Gutes ist, aber auch vieles Hinterfragbares, und ich finde dort im Moment tatsächlich meine Position, um erfüllt Hebamme sein zu können, nicht ganz so leicht. Ich bin Hebamme geworden, weil ich die Geburt meines ersten Kindes, ganz besonders diese, als so extrem voranbringend erlebt habe, so bestärkend in meinem Frausein und bestärkend in meiner gesamten Kraft. Und ich wollte das einfach weitergeben können. Also ich bin Hebamme geworden, weil ich so vielen Frauen wie möglich eine zumindest ähnliche Erfahrung ermöglichen möchte. Die sollen genauso aus ihrer Geburt rausgehen und sagen, boah, das war eigentlich das Krasseste, was ich je erlebt habe, und echt auch herausfordernd, aber es war auch das Schönste und das Großartigste, und das möchte ich in meinem Leben nicht missen, diese Erfahrung und das, was ich mit dieser Erfahrung für mich aus der Geburt auch herausnehmen kann. Es ist ja nicht nur das Kind und das Mama sein, es ist wirklich diese Erfahrung, da geht mehr. Ne? Also in mir steckt so viel drin. Was alles in mir drin steckt, das habe ich durchaus vor allen Dingen über die Geburten erfahren. Und das den Frauen durch meine Begleitung zu ermöglichen, das war der Beweggrund für mich zu sagen, ich möchte Hebamme werden. Und darin fühle ich mich momentan, aber in dem Konstrukt, was uns Hebammen in den letzten Jahren vorgesetzt wurde, überhaupt nicht fähig zu.
Ja. Ich glaube, da sprichst du sehr vielen Hebammen gerade aus der
Ich
Seele.
hoffe tatsächlich, ich hoffe tatsächlich, es ist so, klar sind Rahmenbedingungen immer wichtig und notwendig, um auch eine gewisse Ordnung und Struktur reinzubringen. Und trotzdem ist doch Geburt, das Mama-Werden, schon vorneweg die Schwangerschaft und allein der Wunsch, ein Kind zu bekommen, das ist so individuell. Und in dieser Individualität zu begleiten, natürlich in einen gewissen Rahmen gepackt, aber eben einen Rahmen, der eine Basis gibt, aber nicht einengt und einzwängt. Das wäre ganz schön, wenn wir da wieder hinkommen würden. Das ist das, was mich erfüllt, wenn ich merke, dass ich bei und mit der Frau sein darf und da auch we weniger in Masse, sondern tatsächlich eben sehr selektiert ist vielleicht auch das falsche Wort, aber im Moment ist es ja so, dass wir sehr viele Betreuungen auch annehmen müssen, um wirtschaftlich sein zu können als Hebamme. Und dieses viele Betreuung annehmen führt wieder dazu, dass ich halt, ich sag mal, ich mache halt das, was gemacht werden muss, aber aufgrund der Menge verliere ich dann auch Kraft und irgendwann Lust, da mehr zu machen, als gemacht werden müsste. Ne? Wenn ich natürlich individuell begleite, dann betreue ich vielleicht 3, 4 Frauen weniger, aber diese dafür umso intensiver. Und dann wird es aber auch für mich wieder erfüllend. Aber im Moment ist es damit dann auch wieder unwirtschaftlich. Und das ist
Ja.
ein eine große Krux, die der Hebammenberuf gerade trägt.
Ja, total. Kann ich sehr gut nachfühlen. Ich habe ja gerade noch das große Glück, bei meinen Eltern zu leben und dementsprechend betreue ich weniger Frauen und hatte jetzt aber auch schon mal Monate, wo ich mehr betreut habe und habe gemerkt, dass ein ganz anderes Arbeiten ist und dass ich dann, wie du eben gesagt hast, zum einen, dass die Qualität irgendwo sinkt. Ich habe dann auch das gemacht, was gemacht werden muss. Aber wusste auch, ich hätte mehr machen können, aber die Zeit hat halt gefehlt. Und dann ist dementsprechend auch meine Lust, ja, verloren gegangen, ne? Weil ich einfach auch nicht das geben konnte, was ich gerne gegeben hätte. Und das hat mir dann damals auch sehr zum Nachdenken gegeben, weil es eben vielen Hebammen so geht, ne? Und da irgendwo einen guten Weg zu finden. Jetzt bist du ja quasi, du hast schon einmal geboren. Ich weiß nicht, wie viele Kinder hattest du vor deiner Ausbildung? Eins oder
Eins, ja,
eins,
eins,
okay.
ja.
Und dann bist du ja in diese Ausbildung reingegangen. Und wie würdest du sagen, hat dich deine Ausbildung verändert? Und wenn du jetzt mal so drei Schlagwörter raussuchen müsstest, die deine Ausbildung quasi beschreiben, was würdest du sagen, wie war deine Ausbildungszeit?
Schlagwörter. Ich würde sagen, eine Hassliebe.
Erklär mal, wieso. Ich kann es mir schon so ein bisschen vorstellen.
In der Praxis hat man viele Dinge gesehen und erlebt und gesagt und gezeigt bekommen, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, das geht doch so nicht oder das ist schlimm. Und in der Theorie, ich habe eine ganz großartige Lehrerin in der Theorie gehabt, wurde das so ein bisschen wieder gerade gerückt und wieder Mut gegeben, da doch den Weg, den man gewählt hat, weiterzugehen und dran zu bleiben. Es heißt ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das kann man für die Ausbildung, wie ich sie erfahren habe, definitiv noch unterschreiben. Und ja, es herrschte ein rauerer Wind als, ist ja schon eine Weile her, also vor ungefähr 20 Jahren herrschte definitiv in jedem Kreißsaal noch ein rauerer Wind, als das heute der Fall ist. Kommt auch ein bisschen auf den Kreißsaal drauf an. Aber dass die Geburt eigentlich der Frau gehört, das ist schon mehr angekommen als noch vor 20 Jahren. Aber das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, was noch wachsen darf.
Das hast du nett ausgedrückt.
Die Ausbildung ist sehr pathologieorientiert und ich bin froh, dass ich vorneweg schon eine andere Erfahrung machen durfte. Ich bin der Meinung, vieles von dem, wovor wir in Anführungsstrichen Angst haben, was unter einer Geburt oder bei einer Geburt passieren könnte, das produziert man sich selbst. Ja, einfach aus einem Kontrollbedürfnis oder Bewusstsein heraus, aus einem Angst getragenen Bewusstsein heraus. Vieles von dem, wovor wir Angst haben, also was wir als Pathologie in der Ausbildung lernen, das holen wir uns dann selber in die Geburten rein, indem wir einfach, anstatt im Vertrauen zu sein und abzuwarten, entweder in die Kontrolle wählen oder aus der Angst heraus handeln. Das ist mir in der Ausbildung sehr, sehr stark bewusst geworden. Und dann wusste ich, dass ich diesen Weg nicht gehen möchte. Das wusste ich ja von vornherein, dass ich die Ausbildung zwar in einer Klinik machen muss, aber danach eigentlich meinen eigenen Weg gehen will.
Du hast ja danach noch drei weitere Kinder geboren. Wie waren, ich sag mal, deine weiteren Geburtserfahrungen und wie haben deine Geburtserfahrungen dich dann quasi weiter geprägt und auch in deinem Hebamme-Sein dich vielleicht verändert? Ich weiß ja nicht, ob es der Fall war, aber hat sich in deinem Hebamme-Sein durch deine Geburten der Wunsch nach diesem, ne, wie du gesagt hast, wie du Hebamme sein möchtest, hat sich das dann irgendwie noch klarer für dich angefühlt?
Ja, aber eigentlich eher durch die Ausbildung. Also eher durch die Erfahrung in der Ausbildung wusste ich jetzt erst recht. Ich habe meine Kinder alle zu Hause bekommen. Das erste, wie gesagt, vor der Ausbildung und die nächsten drei nach der Ausbildung und auch nach der Ausbildung bewusst zu Hause, weil ja, ich aus der Ausbildung raus bin mit dem Wissen jetzt erst recht. Also es gibt mit Sicherheit Situationen, wo es gut ist, dass wir die Kliniken haben und dass wir auch arztgeleitete Geburten haben. Aber grundsätzlich, wenn eine Frau gesund ist und die Schwangerschaft normal verläuft, braucht es das eigentlich nicht. Es braucht dann Menschen, die die Geburt aus dem Zutrauen und dem Vertrauen heraus begleiten können. Und natürlich, wenn sich eine Abweichung von dem normalen Verlauf aufzeigt, das erkennen können und dann entsprechend handeln können, definitiv. Aber ich muss sagen, diese Abweichung, je mehr man eher in dem Normalen bleibt, umso weniger hat man davon. Für mich stand immer fest, ich möchte eine Hebamme dabei haben. Es wird ja oft gefragt, also wenn man Hebamme ist, wird oft gefragt, und hast du dann auch eine Hebamme gehabt oder macht man das als Hebamme dann allein? Ich bin in dem Moment dann auch nur, also nur, was heißt, ich bin dann in dem Moment die Frau, die das Kind bekommt, und bin dann froh. Ich war froh, jemanden dabei zu haben, der da von außen einfach den Blick drauf behält, so dass ich mich wirklich auf meine Geburtsarbeit konzentrieren kann. Meine Geburten haben mich darin nur bestärkt, meinen Weg und so weiterzugehen, das Vertrauen in die Kraft zu behalten, da tatsächlich auch, ich sag mal, so einen Ruf hin zu sehen, dass wir Frauen und vor allen Dingen wir Hebammen da auch wieder hin zurückfinden. Ich hatte auf meinem allerersten kleinen Laptop einen Aufkleber drauf. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher ich den habe, aber da stand drauf: Hebammen bewahren die Kraft in der Frau.
Oh, das ist ein schöner Satz.
Das ist ein sehr schöner Satz. Ich habe das so erfahren bei allen vier Geburten. Und ich wünsche mir, dass das wieder ein Leitsatz in unserer Hebammengeburtshilfe wird.
Gut, da kommen mir fast die Tränen bei dem Satz.
Als Auftrag für uns. Ich bin nicht diejenige, die die Geburt macht. Ich bin diejenige, die den Raum dafür öffnet, ne, die begleitet und die den Raum hält, dass die Frau die Geburt machen und schaffen kann. Und da braucht jede Frau natürlich auch ein anderes Stück weit Begleitung, also auch eine andere Art oder unterschiedliche Art und Weise. Aber in dem Moment, wo ich mich auf die Frau einlassen kann, wo es einfach auch eine Art Vertrauensverhältnis gibt, weil man sich eben auch in der Schwangerschaft schon kennenlernen konnte, dann ist das wie ein Tanz miteinander. Und dann ist das ein Geben und Nehmen. Und dann ist das eine Erfahrung, ich bin Teil eines ganz besonderen Moments. Also ich meine, da wird ein Mensch geboren, den es so nur einmal gibt, und ich darf da dabei sein. Ja, und bin dann in dem Moment die Sarah Schwamm, die weise Frau, die diesen Moment einfach mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung begleitet. Begleitet, nicht macht. Ja.
Ja.
Und dieses, dass wir ein bisschen mehr wieder wegkommen von diesem, wir müssen das machen und an die Vorgabe halten und an jene Richtlinie. Davon müssen wir wissen, dass es das gibt, dass es die gibt. In unserem Wissen uns auch immer weiter fortbilden. Aber in dem Moment, wo wir eine Frau begleiten, ist das für sie die Geburt ihres Kindes. Und sie verlässt sich darauf, dass wir in dem Moment in ihrem Sinne auch handeln und den Raum für ein schönes Geburtserlebnis halten. Und darin konnte ich mich bei der Erfahrung meiner Geburten nur bestärkt fühlen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich, die dritte Geburt war eine Erfahrung, wie ich sie nicht erwartet hätte, dadurch, dass die zweite Geburt sehr schnell ging. Die erste Geburt war ganz klassisch im Nachgang, also dann durch die Ausbildung, könnte man behaupten, meine erste Geburt könnte in einem Lehrbuch stehen, weil sie verlief so, wie sie im Lehrbuch steht. Die zweite Geburt war eine typische Zweitgeburt. Lange so ein bisschen anplänkeln und dann mit einem
Anzügig.
Ruck ganz schnell. Und dann habe ich tatsächlich beim dritten gedacht, na, den verlierst du im Gehen. Ja, da kannst du froh sein, wenn jemand über die Plazenta-Geburt dabei ist. Ein Pustekuchen. Für ihn habe ich ganze 21,5 Stunden gebraucht.
Hey.
Ja, also auch hier die Erfahrung gemacht, dass man auch an eine Grenze kommen kann, wo man viele, 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 viele Stunden nicht daran glaubt oder nicht mehr weiß, wie man sie überwinden kann. Sie war unüberwindbar. Und ich bin tatsächlich auch an den Punkt gekommen, wo ich zu meinen Begleitern gesagt habe, ihr müsst mich jetzt doch in die Klinik fahren, das Kind kommt so nicht. Und dann hatte die Hebamme, die mich begleitet hat, aber eine Eingabe, würde ich es jetzt mal nennen. Das war ein Impuls. Sie hat gesagt, ein was möchte ich noch probieren, und das hat's gebracht. Also dieses ein was kam, glaube ich, so aus einer Tiefe heraus. Es war nichts aus einem Lehrbuch oder irgendwas, sondern es war eher so ein Impuls, der ihr kam und den sie aufgegriffen hat und umgesetzt hat. Und damit kam dann innerhalb der nächsten 8 Minuten mein Kind auf die Welt, wo ich gedacht habe, Was haben wir eigentlich die 21 Stunden, 18 Minuten davor gemacht? Also der kam dann wirklich, es gab dann die erste Presswehe, die hat den Muttermund endlich aufgemacht, die zweite Presswehe, Kind auf Beckenboden, dritte Presswehe, Kopf da, vierte Presswehe, Kind da. Also er kam dann sehr schnell, als er kam. Nur bis er kam, das waren Ewigkeiten. Also es war eine lange Zeit und diese Geburt musste ich im Wochenbett dann auch sehr, sehr intensiv aufarbeiten, war auch sehr lehrreich für mich, weil ich mich in meiner Begleitung ja tatsächlich auch auf Traumabegleitung spezialisiert habe, war diese Erfahrung, eben über diese Grenze nicht hinauszukommen, lange nicht hinauszukommen, eine sehr hilfreiche Erfahrung mit den Gefühlen, die man daraus entwickeln kann, das Denken zu erleben, was man daraus entwickeln kann, sich selbst gegenüber, dem Kind gegenüber. Also auch das Kind ist zu Hause gekommen und auch da habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass die Hebamme, die vor Ort war, den richtigen Impuls hatte und da tatsächlich nicht aus dem Lehrbuch heraus gehandelt hat, sondern in meinem Sinne, mit dem Wissen, eigentlich kann die das, ja, die hat das schon zweimal gemacht und das hat immer geklappt. Wir fahren jetzt nicht in diese Klinik, wir kriegen das so hin. Also sie hat weiter an mich geglaubt, sie hat nicht aufgegeben an dem Punkt, wo ich aufgegeben habe. Und das ist, da bin ich auch bis heute mit einer ganz tiefen, großen Dankbarkeit erfüllt. Und das ist ein
Ja.
wahnsinniges Geschenk. Also das ist einfach, es macht auch ein Stück weit demütig. Und ja, also wie gesagt, es gibt Momente, wo nichts geht, nicht vor, nicht zurück. Und auch ich bin mit Hausgeburtsfrauen dann doch auch in die Klinik gefahren. Gut, ich hatte den Vorteil, dass ich einen Vertrag mit einer Klinik hatte. Ich konnte die Frauen als Beleghebamme dann weiter begleiten. Das ist sehr, sehr wertvoll. Wir hatten dann den klinischen Background und konnten das aber trotzdem gemeinsam und dann eigentlich auch fast immer gut zusammen zu Ende bringen. Und was heißt gut? Auch eine Bauchgeburt kann gut sein. Meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn Vertrauen mit im Raum ist, dann ist es eine getragene Situation, selbst wenn die Geburt dann operativ endet. Ich habe sogar mal eine operative Geburt begleiten können als Beleghebamme, die dann wirklich vom Arzt beendet wurde, aber die Frau kannte den Arzt persönlich. Und deswegen ist es für sie trotzdem, es ist zwar eine operativ beendete Geburt gewesen, aber für sie war es eine wunderschöne Geburt, weil sie hatte ihre Hebamme dabei, der sie vertraute. Sie hatte einen Arzt an der Seite, dem sie vertraute, in das, was er machte, was er tat. Und in diesem Vertrauen waren die Dinge einfach richtig. Und
Ja.
deswegen war es für sie trotzdem eine schöne Geburt, die Geburt ihres Kindes. Und das ist für mich, glaube ich, eine der größten Lehren mit aus meinen Begleitungen heraus, dass da, wo Vertrauen vorherrscht, von der Frau in die Hebamme, von der Hebamme in die Frau, vom Arzt in die Frau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Ärzte wieder lernen, in die Geburt zu vertrauen und nicht immer nur von einer Pathologie zur anderen zu denken. Das fehlt uns in den Kreissälen leider noch ganz sehr. Wenn das wieder da ist, dann können wir eigentlich unabhängig vom Ort schöne Geburten erleben.
Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, ich war letztes Jahr bei einer Hausgeburt dabei von einer Frau von mir, die hat ihr viertes Kind bekommen und wollte das gerne zu Hause kriegen. Und ich war quasi ihre Vor- und Nachsorgehebamme, und sie hatte dann auch eine Hausgeburtshebamme. Und ich habe mich mit der Hausgeburtshebamme eben auch über die Situation unterhalten. Und sie hat so einen Schlüsselsatz auch für mich gesagt. Sie hat so gesagt, das Problem ist nicht der Ort, das Problem ist der Umgang. Und das war für mich so ein ganz, ja, erhellender Satz, weil das ist auch das, was ich immer wieder beobachte, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Es geht um das Vertrauen, ja, und es geht auch darum, wie mit den Frauen gesprochen wird und wie das quasi abläuft. Und allein deswegen, wir sagen ja auch Geburtshilfe, allein das ist ja schon falsch, weil es geht ja um Begleitung, es geht ja nicht per se um Hilfe. Und auch, dass wir das System haben, dass Frauen in eine Klinik gehen und die Menschen, die da arbeiten, überhaupt nicht kennen, vielleicht noch nie gesehen haben. Ja, weil das ist ja auch etwas, wenn ich eine Frau kennenlerne, und dann während der Geburt beobachte, dann kann ich mich ja viel mehr auf sie einstimmen, weil ich sie ja im Vorfeld schon kennengelernt habe. Ja, und in dem Moment, was ja auch häufig in Kliniken ist, wo ich nicht bei der Geburt mit dabei sein kann, weil ich halt fünf Frauen habe, die ich gleichzeitig betreue, kann ich ja auch in diese Beobachtung, in dieses Raumhalten gar nicht so reingehen. Ja, weil das ist ja das, was wir gerade nicht möglich machen können, die individuelle Geburtsbegleitung. Ne? Eins zu eins. Ich bin mit der Frau und gebe ihr den Raum, sich unter ihrer Geburt eben zu entfalten. Und deswegen, das ist, finde ich, so einen wichtigen Satz, dieses, es ist nicht der Ort, es ist die Begleitung, ne? Dieses, wie wir mit den Frauen dort sind. Ich habe auch schon Frauen erlebt, wie du eben gesagt hast, die hatten eine Bauchgeburt, oder es gab irgendwelche Komplikationen, aber das Team hat die so toll begleitet und war so in
Ganz genau.
Kommunikation mit diesen Frauen, dass die Frauen sagen, ich habe mich zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt und ich war nicht in der Situation, wo ich in Panik geraten bin, weil nicht mit mir geredet wurde.
Genau das ist es. Ja, genau das ist es. Und es ist schade, dass aus dem heraus eben auch tatsächlich so ein ganz neuer Trend entsteht, bei dem sogar die Hebamme eben zu diesen, also ich sag mal, zum Feind wird in Anführungsstrichen, ne? Also wo die Frauen sich inzwischen sogar entscheiden, eben die Geburten ohne Hebamme machen zu wollen, beziehungsweise, also ja, sowohl im außerklinischen wie auch im klinischen Bereich, ne? Das Konzept der friedlichen Geburt, wo die Hebamme die Frau eben nicht direkt ansprechen darf. Die Beweggründe sind für mich nachvollziehbar, aber für mich als Hebamme ist das ganz traurig. Ich betreue die Frau, ich begleite die Frau doch nicht, um sie dazu zu bringen, das zu machen, was ich will, was sie machen soll, sondern eigentlich betreue ich sie um zu sehen, wie bewegst du dich, wie tönst du, wie geht es dir mit dem, was da in dir und mit dir passiert und welchen Impuls kann ich dir geben, dass du da mit gut vorankommst, dich gut damit fühlst, dass du damit gut sein kannst, ne? Damit eben diese Erfahrung der Geburt eine ganz besondere, eigentlich eine schöne, eine gewinnbringende Geburt für die ganze Familie und auch für mich als Hebamme sein kann. Natürlich muss ich mich dann in dem Moment auf die Frau einlassen können, ne? Also auch die Bereitschaft muss dann erstmal von dem Personal, was die Frau betreut, egal wo, da sein. Die ist natürlich bei einer Hausgeburtshebamme weit größer, weil sie die Frau eins zu eins betreut und dann in dem Moment nur die Frau als bei einer Klinikshebamme, die parallel noch zum Telefon rennt oder zur Tür, die klingelt, oder nach nebenan die andere Frau noch mitbetreuen. Also die Bereitschaft ist bei vielen Klinikshebammen auch da, aber sie müssen eben parallel noch Aufgaben erfüllen, die sich von dieser sich auf die Frau einlassen Situation immer wieder herausreißen. Das ist unbefriedigend für die Frauen und das ist unbefriedigend für die Hebammen auch. Also die Hebammen sind doch damit auch nicht glücklich. Und ja, es ist tatsächlich so, in Abhängigkeit davon, wie begleitet wird, wird die Geburt erfahren. Und da ist es egal, wo die stattfindet. Ich habe während der Ausbildung eine meiner schönsten Geburtserlebnisse gehabt. Das war traumhaft schön. Es ist Uniklinik gewesen, aber es war eine der schönsten Geburten. Die war ganz getragen von Liebe. Und das hat sich so ausgedehnt, selbst ich war die dienstälteste Hebamme mit im Dienst von vor 20 Jahren, muss man noch dazu sagen. Also, das war noch eine Hebammengeneration, ja, die trug noch so ein bisschen anderes Gedankengut in sich. Und der Arzt, von dem ich wusste, oh, der möchte eigentlich immer schnell fertig werden. Ja, genau. Und beide sind aber so in diesen. Die sind mit in diesen Raum reingenommen worden aus der Liebe, die tatsächlich der Partner geschaffen hat. Es war die Mutter von ihr noch mit dabei. Man hat erkannt, die müssen mal Amish People, also die müssen zu diesen Amish dazugehört haben. Die lebten zwar seit 3 Jahren in Deutschland, aber ihre ursprüngliche Herkunft muss eben aus dieser Kultur gekommen sein. Die Mutter saß ganz still in der Ecke und war einfach in Momenten da, wo sie gemerkt hat, da wird sie gebraucht, aber auch ohne viel drumherum. Und dann hat sie sich wieder in ihre Ecke zurückgezogen und der werdende Papa war die ganze Zeit bei seiner Frau. Also saß neben ihr, hinter ihr, stand bei ihr und hat ihr immer wieder gesagt, wie stolz er auf sie ist, wie sehr er sie liebt. Immer wieder, ne? Du bist die Liebe meines Lebens, du machst das großartig, das ist wunderschön, was du hier für uns tust. Und das war so, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich das jetzt erzähle. Es war
Das
so
ist
getragen von diesem
berührend.
Zuspruch und von diesem, also wirklich auch ernst gemeinten, von dieser Begeisterung, von dieser Liebe dieses werdenden Papas. Das hat uns alle mitgenommen. Und das war eine wunderschöne Geburt, eine wunderschöne Geburt. Und das eben mitten in der Uniklinik.
Soll es auch geben.
Eine andere Erfahrung war, dass ich in den Dienst gekommen bin in einer anderen Klinik und die Übergabe bekam von der Hebamme. Ja, die Frau, die du jetzt betreust, die ist schon lange da. Das ist schon lange Latenzphase. Das will nicht so richtig losgehen. Ach, wer weiß, wo das hingeht. Ne? Also es war schon so ein bisschen ein Stempel auf der Frau. Das wird sowieso nichts. Und dann bin ich rein und mache die Kreißsaaltür auf und die Frau sieht mich und sagt, auf dich habe ich gewartet.
Oh,
Und ich
wow.
habe gedacht, okay, also ich kannte sie nicht, ne? Aber es war, die Frau hat einfach auf die Hebamme gewartet, wo sie der Meinung war, das ist die, mit der ich mein Kind bekommen möchte.
Ja,
Und
spannend.
wir haben das Kind zusammen bekommen. Ganz normal und wunderschön.
Ich finde, so vieles von dem, was du sagst, ich erkenne mich darin so wieder, weil ich hatte zum Beispiel in meiner Ausbildung immer das Thema, ich bin sehr zurückhaltend gewesen im Kreißsaal. Also ich habe eben nicht der Frau gesagt, was sie zu tun hat, weil das nicht meine Philosophie ist. Also ich habe das damals gar nicht verstanden, was das Problem bei mir ist, sondern ich habe einfach intuitiv sehr wenig gemacht. Also, ne, dieses, was wir haben ja in der Klinik immer dieses, du musst untersuchen, du musst CTG-Dingsen, weiß ich nicht was. Ich habe das auch alles gemacht, aber dass ich jetzt der Frau ständig gesagt hätte, mach dies, mach das, das habe ich nicht getan. Da wurde ich eben ganz oft so drauf angesprochen, dass ich halt viel zu zurückhaltend bin. Aber für mich war es damals so, dass ich eben genau das, was du gesagt hast, gedacht habe, naja, die Geburt gehört ja der Frau. Und ich kann ja, wenn ich sehe, es braucht einen Impuls, dann kann ich den auch geben. Ja, und sonst bin ich quasi einfach nur da und gebe der Frau das Gefühl
Richtig.
von Sicherheit, indem ich präsent bin mit ihr, ja, aber
Ja.
sie quasi machen lasse. Und es war für mich immer so schwierig zu verstehen, warum ich jetzt irgendwelche Sachen tun soll, wo ich immer so dachte, aber warum denn? Ist doch alles gut. Ich kann doch jetzt hier die Frau einfach mal in Ruhe lassen, ne? Und ihr die Zeit, den Raum und die Ruhe geben, sich da auch zu entfalten. Ne, und das war für mich als Hebammenschülerin immer total schwierig, weil ich auch das Gefühl hatte, für mich als Schülerin, mir wird nicht der Raum gegeben, einfach mal, ne, auf die Frau einzugehen, mich darauf einzulassen. Ne? Und auf der anderen Seite gab es dann natürlich auch Geburten, die ich begleiten durfte mit Hebammen, wo wenig los war, die genau das aber auch zugelassen haben, ne? Wo dann eben Geburt ganz anders möglich war. Ja, also
Ja.
das durfte ich ja dann auch erleben, wo ich dann immer wieder gesehen habe, ah, okay, ja, wenn ich das so mache, dann wirkt das in der Frau auch ganz anders. Ja.
Ja, das ist das Geschenk einer Geburt, dass man eben in die eigenen Fähigkeiten, in die eigenen Kompetenzen hineinwachsen kann. Jeder, der bei der Geburt dabei ist. Dass nur das meine Daseinsberechtigung darstellt, dass ich eben so viel wie möglich tue, Hauptsache ich tue etwas. Dann gebe ich diesen Raum für es darf entstehen eben nicht frei.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, handle ich aus dem Vertrauen heraus oder aus der Angst heraus? Ja, auch
Ja.
dieses Mal hinterfragen, warum tue ich denn etwas?
Oh
Oder
ja.
warum tue ich etwas
Wichtige
nicht?
Frage. Wichtige
Ja.
Frage.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Ja, total. Das habe ich auch nach meiner Ausbildung mal gemacht, weil wir haben gelernt, du musst das, das und das machen. Und das habe ich dann stupide auswendig gelernt. Und nach meiner Ausbildung kam dann so die Phase, dass ich so dachte, warum eigentlich? Ja, und diesen Dingen dann mal auf den Grund zu gehen und zu merken, so, okay, es könnte auch anders sein.
Ja, ganz genau.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, also für, ich glaube, für alle Arbeiten, die man macht, warum tue ich das? Ja, also das ständig immer wieder zu hinterfragen. Ich habe das dann mit einem Thema gemacht und dann kamen ganz viele Themen hinterher und auf einmal dachte ich mir so, ja, stimmt, nie darüber nachgedacht. Also, da kam dann bei mir richtig was ins Rollen.
Sehr gut.
Was würdest du dir für eine Veränderung in der Geburtshilfe wünschen, beziehungsweise was macht dich so richtig wütend, wo du sagst, das ist wichtig, dass das in der nächsten Zeit, auch wenn es vielleicht nicht wahrscheinlich ist, dass es passiert, aber was... Was würdest du gerne geändert haben?
Ich würde mir wünschen, dass wir wieder dahin kommen, dass die Hebamme diejenige ist, die die Kraft in der Frau bewahrt. Tatsächlich. Ich habe meine Hebammen, die mich begleitet haben, so erfahren und erlebt und sehe das bis heute als ein ganz tolles Geschenk. Das sind Frauen, die mir in einem ganz wichtigen Moment ihr Vertrauen geschenkt haben, natürlich mit ihrer Fachkompetenz auch zu meiner Seite standen. Und wenn eine von denen gesagt hat, hey, wir müssen, hätte gesagt hätte, hey, wir müssen jetzt doch in die Klinik fahren, das wird hier so leider nichts, dann wäre ich mit ihr zusammen in die Klinik gefahren, weil ich ihr einfach vertraut habe, dass sie das nicht macht, weil sie keine Lust mehr hat oder ihr das zu lange dauert, sondern es wäre begründet gewesen. Das ist mir ganz sehr bewusst und dann wären wir auch zusammen in die Klinik gefahren und ich wäre dort trotzdem weiter begleitet worden. Also dieser Aspekt, dass dieser Prozess der Geburt eben von Menschen begleitet wird, denen ich vertrauen kann, also wirklich sicher auch vertrauen kann und die mir aber auch vertrauen. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich betreue ganz anders, wenn ich jemanden kenne, als wenn
Ja.
ich diejenige nicht kenne oder derjenige mich nicht kennt. Das ist
Ja.
auch mir als Hebamme ganz deutlich geworden. Die Zeit, die ich eben als Beleg- und Hausgeburtshebamme gearbeitet habe, war weit erfüllend, natürlich intensiv mit viel Dauerrufbereitschaft, aber trotzdem erfüllender, weil es einfach ein Miteinander war und die Zeit, wo ich im Prinzip so gearbeitet habe, wie es viele Hebammen machen, also nach, ich sag mal, Dienst und Vorschrift, dahingehend, dass ich eben einen Dienstplan hatte und dadurch aber auch geregelte Freizeiten, aber eben mit dem Dienstbeginn Frau A, B, C, ich sag mal, vorgesetzt bekommen habe und dann in dem Moment, wo wir uns gegenseitig guten Tag sagen, das erste Mal in unserem Leben auch zu sehen müssen, wie wir miteinander klarkommen, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für beide Seiten und das muss zeitgleich gelingen, mit etwas, was gerade neu und einzigartig ist für alle Beteiligten. Also die Frau geht in die Geburt hinein oder steht unter der Geburt einerseits, andererseits muss sie sich eben auf jemand Fremden auch noch einlassen. Und ich glaube, das ist die größte Krux. Es ist ganz wichtig, dass diejenigen, die diese Be Geburt begleiten, einen Bezug haben zu der Frau und zu dem Baby auch. Es ist ja nicht nur die Frau, die das Baby, die Geburt erlebt, es ist auch das Baby, das Kind. Und dass man da einfach wieder die Zwischenmenschlichkeit reinbringt, dass wir wegkommen von dieser medizintechnischen Betreuung, die Betreuung dahingehend, dass man so viel Pathologie wie möglich außen vor hält, hin zu, wir betreuen hier etwas, was grundsätzlich erstmal gelingen kann. Also hin zu einer Geburts Begleitung aus dem Vertrauen heraus und ins Vertrauen hinein. Sprich, ich glaube, dieser Faktor der Wirtschaftlichkeit muss aus der Geburtshilfe, wie wir sie nennen, heraus.
Ja.
Ja. Also wenn wir aufhören, eine Geburt in eine Wirtschaftlichkeit hineinzudenken, dann können wir, glaube ich, auch wieder unsere Kinder und unser Muttersein auf diese Welt bringen, die auf eine Art und Weise, die weit schöner, friedlicher und gesünder ist für Körper und Geist, als wie wir es jetzt im Moment haben.
Das stimmt, absolut. Und es ist ja auch das, was wir vorhin besprochen haben, dieses Wissen zu haben, aber auch zu wissen, wann man es anwenden muss und ansonsten erstmal, ne, dieses im Vertrauen zu sein. Weil ich merke ganz oft, dass bei Hebammen oder dass Frauen Hebammen auch in so Kategorien einordnen. Also das ist so Hausgeburtshilfe-Hebamme, die, ne, das wird immer so mit Wusa-Wusa, und die Klinik-Hebammen, die sind nur so Klinik. Ja, und ich sag mal, diese Kombination, ich sehe das auch unter Hebammen, dass die Hausgeburtshebammen gegen die Klinik-Hebammen und die Klinik-Hebammen gegen die Hausgeburtshebammen wettern. Und auch das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, es, wie du gesagt hast, es geht mehr darum, aus dieser ganzen Pathologie rauszukommen, das Wissen zu haben und zu wissen, wann muss ich es anwenden, anstatt es einfach regulär auf alle Frauen gleichermaßen zu verteilen.
Also es ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Art und Weise, wie wir Hebammen miteinander und untereinander umgehen, ist auch sehr gruselig. Also das ist tatsächlich, Ausnahmen bestätigen Gott sei Dank die Regel, aber es ist viel Konkurrenzdenken unter den
Ja.
Hebammen
Das
und
merke
das
ich auch.
macht die ganze Sache nicht leicht und nicht besser. als würde die eine Hebamme der anderen was wegnehmen. Was denn? Also,
was
was denn
denn?
bitte? Ja, aber da ist, ich weiß nicht, ob es Neid ist oder ob auch da wieder die Angst ist, die andere könnte doch besser sein als ich. Auch das könnten wir doch bitte langsam mal ablegen, weil es führt zu nichts.
Zunächst,
Ja,
ja.
also mehr wieder in ein Miteinander kommen, in ein Miteinander. Wir vergessen irgendwann im Zuge unseres Hebammendaseins, warum wir Hebamme geworden sind. Und es wird auch viel dafür gemacht, dass wir es vergessen. Ich bin Hebamme geworden, weil ich überzeugt davon bin, dass die Geburt ein absolutes Wunder ist. Es ist ein absolutes Wunder. Und ich habe das Privileg, dieses Wunder begleiten zu dürfen. Ich begleite dieses Wunder auf die Art und Weise, wie ich es für gut und richtig halte, und eine andere Hebamme begleitet es auf eine Art und Weise, wie es für gut und richtig hält. Und es gibt immer auch die passende Frau dazu. Also es ist doch gut, dass es Hebammen gibt, die es so machen, und Hebammen gibt, die es so machen. Wenn wir grundsätzlich uns erstmal darauf wieder einigen, dass wir alle eigentlich Hebamme geworden sind, weil wir davon überzeugt sind, dass eine Geburt erstmal gelingen kann und etwas Wunderschönes und eigentlich Normales ist, und von dort aus unser Hebammensein wieder leben,
Ja.
dann tragen wir, glaube ich, was ganz Wichtiges zum Weltfrieden dazu bei. Also, das ist jetzt sehr pathetisch gesprochen, aber mit der Geburt fängt es an. Und so wie sie für jeden, der dabei ist, erlebt wird, so schreiben wir deren Geschichte mit. Und
Ja.
dieses Bewusstsein muss einfach da sein. Also, ich gehe halt nicht nur für 8 Stunden auf Arbeit zu einem Dienst und mache dann dort das, was ich halt dort machen muss, damit ich mein Geld verdiene. Wenn ich das 7, 8, 9 Dienste hintereinander, vielleicht sogar in Form von Nachtdiensten mache, ja, dann kann es passieren, dass ich dahin rutsche. Das ist ja das Ungesunde, da sind wir wieder bei der Wirtschaftlichkeit. Aber eigentlich begleite ich einen der wichtigsten Momente im Leben von diesem Kind, von dieser Frau, von dieser Familie
Ja.
und auch von mir. Ich bin doch selber auch viel glücklicher, wenn ich von der Geburt nach Hause gehe, wo ich einfach dieses Strahlen in den Augen der Mutter, dieses übergroße Glück in den Augen des Vaters, diese heile, wunderschöne Familie sehe. Das beflügelt mich doch auch ganz, bringt mich doch auch ganz anders in mein Hebammensein weiter, als wenn ich mal wieder nach Hause gehe und denke, was hat denn da wieder nicht geklappt? Warum muss es denn da doch auch wieder das Messer sein? Ne?
Ja, oder was ich auch hatte nach Diensten, ist dann manchmal so, keine Ahnung, 14 Frauen betreut und ich wusste nicht mal den Namen. Also das hat mir dann immer so zu denken gegeben, dass ich mir so dachte, ich wusste nicht mal, wie die heißt. Ja, vielleicht hat es mir gesagt, vielleicht haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, weil es so viel war. Ja, und das ist dann so unbefriedigend, wenn man denkt, ja, in meinem Dienst sind heute 3 Kinder geboren, aber ich kann dir nur sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, aber ich kann dir sonst nichts dazu sagen, weil ich gar keine Zeit hatte. Das war damals so ein Punkt für mich, wo ich mir so dachte, okay, das ist irgendwie nicht deine Art zu arbeiten.
Geht eigentlich gar nicht, ja.
Ne?
Mir ist passiert, da war ich 3 Jahre Hebamme, da bin ich irgendwo in einem öffentlichen Gebäude, bin ich die Treppe runter, nie hochgelaufen, und mir kam eine Frau mit einem, ich würde mal sagen, knapp 2-jährigen Kind auf dem Arm entgegen, und wir sind aneinander vorbei, und sie war eigentlich auch die halbe Treppe schon runter und ich war die halbe Treppe schon hoch, und dann drehte sie sich aber um und sagte laut: Katja. Und dann fühlte ich mich natürlich angesprochen und drehte mich auch zu ihr um und sagte: Ja. Und dann sagte sie: Oh, du hast meine Geburt begleitet. Du warst Hebammenschülerin an meiner Seite. Und da habe ich gedacht: Boah, Wahnsinn. Also, die Frau erkennt mich jetzt 3 Jahre später, obwohl ich ja in der Klinik dann auch Klinikskleidung trage. Jetzt habe ich private Sachen an, zum einen. Und zum anderen war ich ja eigentlich nur die Hebammenschülerin, also die Schülerin.
Ja.
Und ich habe gesagt: Du warst für mich da. Den Namen von der Hebamme würde ich nicht mehr wissen, aber deinen weiß ich noch. Und da habe ich gedacht, das, ja,
Ja.
das ist so bezeichnend.
Ich hatte die Situation tatsächlich auch schon mal auf einer Party von einer Freundin von mir. Da kam eine andere Freundin von ihr und mir kam irgendwie ihr Gesicht bekannt vor, aber ich wusste, ich hatte irgendwie. Ne, ich wusste es nicht. Und dann meinte sie auf einmal so: Sag mal, bist du Hebamme? Weil ich glaube, du hast meine Geburt begleitet, aber du warst noch Hebammenschülerin. Und ich war so: Ja, es kann gut sein. Und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen. Und es war eben genau dasselbe, ne? Ich war als Hebammenschülerin die ganze Zeit eben bei ihr.
Richtig.
Und die andere Hebamme, die ist immer nur rein und
Um das von
rausgekommen und
ein,
hat eigentlich nur
genau.
geguckt, ob ich das, was ich mache, auch halbwegs in Ordnung mache.
Und die Situation hatte ich auch schon, ja.
Ja, in der Position der Schülerin oder jetzt eben Studentin, wirst du halt einer Frau zugeteilt, um die du dich zu kümmern hast in der Zeit deines Dienstes, ne? Und das ist aber dann für die Frau bist du dann diejenige, die an ihrer Seite steht und
Ja.
das mit ihr zusammen durchsteht, ne? Und während die Hebamme, die eben von einem Kreißsaal in den nächsten springt und dann noch ans Telefon rennt und hier bei der Arztuntersuchung mit assistieren muss oder mit zugegen sein muss, ja, die bleibt natürlich nicht in Erinnerung, weil die ist ja nicht da.
Das ist so der einzige Luxus aus der Ausbildung, dass wenn du die Möglichkeit hast, eben eine Geburt begleiten darfst. Ne? Ist ja auch manchmal so, wenn es trubelig im Kreißsaal ist, dass auch wir Hebammenschülerinnen dann springen müssen. Aber oft versuchen ja auch die Hebammen uns dann in eine Geburt reinzuschicken, wo wir dann auch bleiben dürfen. Und das ist ja dann etwas, was man, wenn man später fertig gelernt hat, was man dann eben nicht mehr hat, weil man dann ja das abdecken muss, was die, ich sage immer, die großen Hebammen auch abdecken. Und da hat man als Hebammenschülerin immer noch so diesen kleinen, ich sag's mal, Bonus, ne, dass man, wenn es geht, bei einer Frau bleiben darf und da versuchen kann, sich auf sie einzulassen. Aber wo du gerade das Thema Hebammenschülerin ansprichst, was würdest du denn, ich sag mal, ja, Hebammenschülerin so mit auf den Weg geben? Weil was ich oft erlebt habe, als ich noch in der Ausbildung war, ist, dass die Ausbildung für mich sehr kräftezehrend war, einfach wirklich auch herausfordernd, dass aber mein Umfeld, wenn ich irgendwo erzählt habe, ich werde Hebamme, das so total so rosarot gesehen hat. Ne? Also immer, oh, das ist ja schön mit Babys, oh, das ist ja toll.
Genau.
Und ich
Genau.
irgendwie immer so das Gefühl hatte, es hat eigentlich irgendwie keiner eine Ahnung, was ich den ganzen Tag so mache.
Ja,
Und es ja auch
ja.
für Hebammenschülerinnen, ne? Also man kommt ja in dieses System und lernt. Und man hat ja auch Strecken, die einfach wirklich kräftezehrend sind. Was würdest du Menschen, die da gerade in der Ausbildung sind, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Sie sollten versuchen, das System zu durchschauen. Sie sollten versuchen, nicht zu vergessen, warum sie Hebamme werden wollen. Sie sollten versuchen, in dem Externat, was ja zur Ausbildung dazugehört, also sich selbst möglichst gut unterzubringen, also in ein Haus zu gehen oder zu einer Hebamme zu gehen, wo sie, ich sag mal, das Gegenteil von dem erleben können, was sie eben in der Ausbildung im Kreißsaal erleben. Ja, und dieses immer wieder sich selbst zu hinterfragen, was mache ich hier? Warum mache ich das hier? Was bringt mir das? Was bringt das der Frau? Was bringt das wieder dem System dahinter? Warum mache ich das, was ich tue? Also dieses immer wieder sich selbst zu reflektieren, zu schauen, wo soll mein Weg eigentlich hingehen? Ist das, was ich hier erlebe, wirklich das Normale oder geht es auch anders? Und ich bin überzeugt davon, dass es anders geht. Wir Menschen wären schon längst ausgestorben, wenn Geburt das wäre, wie es heutzutage erlebt wird für viele Frauen, zu viele Frauen.
Was würdest du Frauen oder Paaren mitgeben, die vielleicht gerade, ja, die schwanger sind, was können sie für sich tun? Wie können sie sich auf Geburt vorbereiten? Was ist wichtig, vielleicht in der heutigen Zeit, zu wissen?
Ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass man sich auch in der Schwangerschaft so früh wie möglich schon eine Hebammenbegleitung sucht. Eine Hebamme, die wirklich durch die Schwangerschaft hindurch auch begleitet und zwar ins Vertrauen hinein begleitet. Ich sehe darin auch unseren Auftrag. Und wir Hebammen begleiten natürlich auch medizinisch, aber wir begleiten auch das Soziale, das psychische, das Rundumpaket. Was zum
Eigentlich ein
Schwangersein
Wahnsinn, was Hebammen
ein Wahnsinn,
abdecken.
ja, ist unglaublich, was wir abdecken. Schade, dass es so wenig getragen wird von der Gesellschaft, mitgetragen wird. Wir haben eben nicht nur damit zu tun, dass wir mal ein Baby schaukeln dürfen und an den gut riechenden Köpfchen schnuppern können, sondern wir haben eine Wahnsinnsverantwortung und ein unglaublich breites Spektrum an Aufgaben, die wir alle sehr, sehr gerne machen, mit sehr, sehr viel Idealismus verbunden auch, sonst würde man es, glaube ich, nicht machen, mit viel Liebe verbunden, sonst würde man es auch nicht machen, mit viel Einschränkungen, was das eigene Privatleben angeht. Aber man macht es eben, weil man an einem Punkt begleiten darf, der so besonders und so einmalig ist. Und das sollten Niemand sollte vergessen, wie einmalig das ist. Es sollte diese Einmaligkeit von Schwangerschaft, Geburt und den ersten Wochen und Monaten des Elternseins sollte eben nicht durch Pathologisierung genommen werden. Und das passiert aber in der Geburtsmedizin, passiert das. Darauf wird der Geburtsmediziner ausgebildet, krankhafte Verläufe möglichst früh zu erkennen bzw. erstmal auszuschließen. Und wenn ich nur damit zu tun habe, dann rede ich auch so, dann denke ich auch so, dann formuliere ich das, was ich sagen möchte, auch so. Natürlich mit dem Effekt, dass man den Eindruck gewinnt, oh Gott, das ist alles ganz schlimm und ganz gruselig und ganz, also ganz sehr dringend notwendig, dass es eben medizinisch betreut wird. Nein, das ist es eigentlich nicht. Es geht woanders auch, ohne dass es so massiv medizinisch betreut wird. Da, wo medizinische Betreuung notwendig ist, ja, natürlich. Und es ist auch ein Luxus, dass wir uns da so zurücklehnen können und sagen können, okay, wenn es ohne medizinische Betreuung nicht geht, dann geht es mit dieser Betreuung doch sehr gut bei uns. Aber dass jetzt inzwischen eigentlich ja, weit über 80% aller Frauen in Deutschland Risikoschwangere sein sollen, das ist Nonsens, absoluter Nonsens. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle eben dieses Schwangersein wieder in den Bereich guter Hoffnung sein hineinrücken. Und das würde ich Paaren auch mitgeben wollen, dass natürlich, gerade wenn ich das erste Kind erwarte, möchten die meisten Frauen sich trotzdem auch medizinisch begleiten lassen, also von Frauenärzten medizinisch begleiten, nicht nur von der Hebamme, auch die Hebamme begleitet ja medizinisch, kann die Vorsorge genauso machen. Parallel dazu eben diesen Blick für das Normale, für das Großartige, das Einzigartige, das Wunderbare nicht zu verlieren. Und den kann man verlieren, wenn man eben nur auf die Pathologie guckt. Da ist es wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der da das Vertrauen wieder reinbringt. Das ist irgendwie doch immer noch die Hebamme.
Man kann es ja auch erkennen an dem, wenn man einfach mal sich umhört, wie die Frauen über ihre Geburten reden, ja, was sie vermisst haben, was ihnen gefehlt hat, ja, dann sehen wir da ja auch ganz deutlich, dass wir gerade in der Art und Weise, wie wir Geburten begleiten, ganz große Probleme haben, ne, und dass sich da was eben auch verändern muss. Ne, das ist ja auch das, was so wiedergespiegelt wird, wenn man sich einfach mal umhört. Ich meine, wie viele Frauen gibt es, die auch keine Hebamme finden? Ja, weil einfach immer weniger Hebammen diese Arbeit machen wollen oder auch durchhalten können.
Richtig, ja.
Das ist ja wirklich, das sind ja Riesenprobleme, die wir da heutzutage haben, die die meisten Frauen aber auch erst so richtig miterleben, wenn sie halt selber eben schwanger sind, ne? Und genau dann eben die Unterstützung eigentlich bräuchten.
Und der Fokus rückt auch wieder ab davon, wenn man eben nicht mehr schwanger ist. Also wir bedienen ja trotzdem nur einen bestimmten Zeitraum im Leben einer Frau oder einer Familie. Ja, ich sage mal, es gibt genug Probleme auf der Welt. Insofern verliert sich der Blick für dieses Problem dann auch ganz schnell wieder. Aber letztendlich, es ist eben nicht egal, wie wir geboren werden. Es ist auch nicht egal, wie wir gebären, wenn man es so sagen möchte. Es ist für das Familienerleben auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Start eben gut gelingt. Und es sollte kein glücklicher Zufall sein, wenn man eine Hebamme hat, die mit der man auf einer Wellenlänge sich bewegt und die eben nicht nur das, was, ich sag mal, normal vom Berufsbild heraus erwartet wird, macht, sondern einfach dieses Wachsen der Familie auch gerne mitbegleitet und so ein Stück weit mit dazugehört, ne? Also so ein Stück weit auch ein Zusammenwachsen ist. Natürlich muss man dann auch wieder auseinanderwachsen. Das ist auch ein bisschen eine Herausforderung in unserem Beruf. Also ich möchte nicht in den Bereich kommen, dass ich letztendlich ähnlich wirke, wie das eben die Frauenarztpraxis macht. Dafür gibt es die Frauenarztpraxis. Ich möchte Hebamme sein und bleiben. Und für mich gehört da eben gar nicht so sehr, die medizinische Begleitung gehört mit dazu. Aber es gehört vor allen Dingen eben auch die Begleitung dahingehend dazu, dass ich hier eine Familie gründet und ich dieses Gründen der Familie einfach mit betreue, mit allem, was dazu gehört. Und dazu gehört eben auch mal zu sagen, hier, das braucht ihr für die Baby, an Babysachen, das braucht ihr nicht.
Ja, wichtige Themen.
Aber auch dieses Atme doch mal tief durch und guck doch mal einfach nach innen, was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Also wirklich auch die die Frauen wieder zu ihrem Bauchgefühl zu führen, weil da ganz viel Weisheit verborgen liegt. Und ja, das ist dann von mir aus nichts Evidenzbasiertes oder nichts wissenschaftlich Untersuchtes, aber es ist trotzdem gesund, weil ein gesundes Bauchgefühl gehört einfach zum Muttersein dazu. Sonst mache ich mich ja nur noch verrückt.
Ja,
Ja.
ist so diese Vielschichtigkeit, ne, zu erkennen und zu begleiten, ne, auf allen Ebenen, die sich da mitentwickeln in dem
Ja,
Moment.
ja, ja. Das finde ich aber ganz spannend. Also das macht unseren Beruf ja auch so besonders und so spannend. Und das macht ja auch möglich, dass jede Hebamme ihren Platz finden kann. Also wir müssen ja gar nicht in
Ja.
Konkurrenz denken. Wir können ja wirklich, jede findet ihren Platz und dort, wo sie ist, genau da wird sie auch gebraucht.
Ja, und dort begegnen ja auch die Frauen.
Ja,
Die, ne?
genau.
Ja, total. Es war so ein schönes Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was ich dich nicht gefragt habe oder was du gerne noch mal loswerden wollen würdest?
Ich würde gerne loswerden wollen, dass wenn man noch mehr von mir hören möchte, dann gibt es einen weiteren Podcast, bei dem ich zu hören bin. Mami Moon heißt er, also Mami, die Mami und dann der Moon, der Mond, Moon. Und
Verlinke ich
dort,
in den Shownotes.
sehr schön, dort darf man ein wenig mehr noch von mir hören, zusammen mit der Sophia, eine junge Mama, die das auch initiiert hat und ganz begeistert ist dahingehend, dass sie sagt, hey, so wie du das hältst und erzählst und machst und was du so den Frauen bringst, das darf nur, nicht nur bei den einzelnen Frauen bleiben, das muss gestreut werden und gerne über diesen Podcast. Und ich habe mich eine Weile zurückgehalten und habe gedacht, oh, das kann ich doch gar nicht tun. Also es hat mich ein halbes Jahr lang bearbeiten müssen. Und jetzt ist es so, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Also es ist viel Freude dabei, diese Episoden des Podcasts immer wieder zu erstellen. Ja, also da gerne, wer noch ein bisschen mehr von mir hören möchte, der ist tatsächlich so gegliedert, dass wir mit dem Erkennen der Schwangerschaft beginnen. Also Schwangerschaftstest positiv, was kommt denn dann? Ne? Bei wem muss ich mich vorstellen? Also chronologisch
Ein
tatsächlich.
roter
Dann
Faden.
ein roter Faden, das erste Trimenon, die ersten 3 Monate, die zweiten 3 Monate und dann irgendwann in Richtung Geburt, Mama sein, Wochenbett vorher natürlich hinzu. Erstes Lebensjahr, zweites Lebensjahr. Also da kommt auch noch viel. Es gibt, glaube ich, inzwischen 4 oder 5 Folgen und es werden noch einige folgen.
Oh, schön.
Ja,
Oh, schön.
und ja, behaltet euch die Freude. Mit euch meine ich die Hebammenstudentin, die Hebammen, die werdenden Mamas, die seienden Mamas. Behaltet euch immer wieder die Freude. Das Leben ist ein Geschenk. Und ich weiß sehr, sehr wohl, dass es sich nicht immer so anfühlt. Ich habe eine lange und intensive Lebensgeschichte schon hinter mir. Ich bin jetzt noch keine 80, aber auch keine 20 mehr.
Und du bist Mama von 4 Kindern.
Ich bin Mama von 4 Kindern. Ja, ich habe zweimal heiraten dürfen, verstehe mich mit meinem ersten Mann immer noch sehr gut, Gott sei Dank, was ja für die Kinder auch wichtig ist. Ich habe die Erfahrung eines großen Verlustes machen dürfen, müssen in meinem Leben, was mich auch sehr geprägt hat und merke einfach, ich kann natürlich den Kopf in den Sand stecken und alles mies finden und doof finden und mich dann darin verlieren, alles mies und doof und schwarz zu sehen. Ich kann mich aber auch immer wieder aufrappeln und jeden Tag neu anfangen. Und dafür gehört natürlich eine ordentliche Portion Mut dazu und letztendlich auch das Wissen, dass das, was ich hier gerade mache, jetzt gerade in diesem Moment, mein Leben ist.
Schöne Abschlussworte, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich bei dir sein durfte.
Ein wunderschönes Gespräch, danke.